Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Einen Aspekt wollen wir jetzt etwas vertiefen, nämlich den des Gesichts von Kinderbuchklassikern. Wenn die Bücher erscheinen, die später zu Klassikern werden, dann haben sie ja eine bestimmte Optik. Die Illustrationen werden ebenso zum Klassiker wie die Geschichte. Pippi Langstrumpf zum Beispiel oder Die kleine Hexe, die sind in ihrem ursprünglichen Aussehen ikonisch geworden. Entsprechend genau überlegen sich die Verlage deshalb in der Regel, ob und wie sie die Klassiker neu illustrieren lassen. Lange Zeit passierte da wenig, bis nach der Jahrtausendwende Bewegung in die Sache kam. Thomas Linden hat sich die alten und neuen Gesichter der Kinderbuchklassiker genauer angesehen.
Die Bücher, die man immer wieder zur Hand nimmt, die einen begeistern, obwohl man sie zu kennen glaubt, die aus einer anderen Zeit stammen und doch nichts an Gültigkeit verloren haben. Das sind die Klassiker. In der Kinderliteratur schaut man heute auf viele Klassiker zurück, die in den 1950er Jahren entstanden sind. Generationen von Eltern haben ihren Kindern jene Geschichten vom kleinen Wassermann, von Pippi Langstrumpf oder dem Räuber Hotzenplotz vorgelesen, mit denen auch sie selbst zu Bett gebracht worden waren. Die Liebe zum Lesen wurde mit den Abenteuern dieser kleinen Helden genährt. Aber wie haben sie ausgesehen, der Wassermann oder die kleine Hexe? Ihre Gestalt entsprang den ästhetischen Ambitionen einer Zeit, die sich von der Vergangenheit absetzen wollte. Winnie Gebhardt war 27 Jahre alt, als sie mit den Illustrationen zu Ottfried Preußlers Kinderbuch »Der kleine Wassermann« 1956 ihr Debüt vorlegte, dem ein Jahr später die kleine Hexe folgte. Nach dem dumpfen Realismus der NS-Zeit zeichnete sie mit spitzer Feder. Vom struppigen Raben Abraxas über den Spitzhut der Hexe bis zur Kaffeekanne besitzt in dieser Welt jeder Gegenstand seine stachelige Schärfe. Und trotzdem kommt in den Charakterporträts eine tiefe Sympathie für die Figuren zum Ausdruck. Winnie Gebhardts Hexe sieht nicht so aus wie die Menschen, denen man auf der Straße begegnet. Vielmehr zeigt sie den Kindern, dass es da einen Raum für die Fantasie gibt, in dem man sich auch etwas anderes vorstellen darf als das, was man schon kennt. Wenn man heute den Charme dieser ausdrucksstarken Kunstwerke bewundert, so war Kindern vor 40 Jahren schon klar, dass diesen Illustrationen etwas Altmodisches anhaftete. Über Jahrzehnte veränderten die Verlage nichts daran. Erst nach der Jahrtausendwende ergab sich im Zuge der Digitalisierung Handlungsbedarf. Die Präsenz der digitalen Anwendungen hinterlässt Spuren im Rezeptionsverhalten der Nutzerinnen und Nutzer, bestätigt auch Katharina Ebinger, die Programmleiterin des Thienemann Verlags.
Die digitalen Medien erziehen die Kinder hauptsächlich dazu, dass sie kaum noch Schwarz-Weiß-Illustrationen tolerieren. Also sie sehen vielleicht auch die Entwicklung, dass man zum Beispiel im Alter ab 8 jetzt häufiger auch farbig illustriert, einfach weil die Kinder ja häufig schon sehr, sehr früh ein Tablet in die Hand bekommen und dann eben schon sehr, sehr früh farbige Illustrationen sehen. Ja, also das ist ein ganz klarer Trend.
Der Druck auf die Verlage steigt. Das kann man auch aus dem breit gefächerten Angebot an Pippi-Langstrumpf-Formaten schließen. Die Bücher von Astrid Lindgren bestehen nun einmal aus Prosatexten. Man kann aber nicht darauf warten, bis die Kinder in der Lage sind, diese selbst zu lesen. Sie müssen vielmehr schon im Vorschulalter in Pippis Welt eingeführt werden, sonst sind sie für die Romantrilogie verloren. Deshalb bietet der Oettinger Verlag Bilderbuchausgaben und Erstlesebücher an, mit denen die Zielgruppen schon einmal an die Originaltexte herangelockt werden können. Die reduzierten Texte benötigen viele Bilder. Die liefert Katrin Engelking mit pastosen Illustrationen, die Pippis Zöpfe in kräftigem Rot erstrahlen lassen. Pippis Markenzeichen ist gute Laune und die präsentiert Engelking Bild für Bild. Mit Rolf Rettichs sensiblen Federzeichnungen wäre eine solch visuelle Wucht niemals zu erreichen gewesen. Pippi wird nun zum Label. Schon die Elterngeneration der heute 5-Jährigen ist mitunter nicht mehr mit Klassikern von Ottfried Preußler oder Michael Ende aufgewachsen. Deshalb gilt es für die Verlage, die Werke dieser Klassiker im Bewusstsein von Familien und Buchhandel zu halten. Michael Endes Geschichte der Schildkröte Trankila Trampeltreu gehört zu jenen Erzählungen, die Klassikerstatus besitzen. Sie erzählt von der Beharrlichkeit einer Schildkröte, die sich zur Hochzeit des Löwen aufmacht, aber so langsam vorankommt, dass die anderen Tiere sie auslachen. Trotzdem erreicht sie ihr Ziel. Mit expressiven Illustrationen hat Julia Nüsch den Look des Fabeltiers mit einer mutigen Farbpalette aufpoliert und überraschte damit auch den Thienemann Verlag, wie sich Katharina Ebinger erinnert.
Die Julia Nüsch, da hatten wir am Anfang eben nur diese Probeillustration. Das ist eine ganz neue Art von Ästhetik, viel Close-up und auch die Farbigkeit ist sehr anders. Aber sie bringt auch Ideen rein, die ich wirklich charmant finde. Was ich schon sehr endisch finde, sind die Darstellung der Landschaften. Also dieses bisschen leicht Surreale der Farben. Man weiß immer nicht so ganz, was ist das jetzt wirklich, eine echte Landschaft oder sind wir jetzt schon in so einer Traumlandschaft?
In den Neuinterpretationen spielen Landschaften tatsächlich eine große Rolle. So erhält Winnie Gebhardts kratzige kleine Hexe in den Illustrationen von Daniel Knapp nicht alleine eine runde Kindlichkeit. Auch ihre Lebenswelt wird auf vertraute Muster zugeschnitten. Die großen Bilderbuchseiten wollen gefüllt werden und so entstehen komplette Kleinstadtansichten und Interieurs, die realistisch bis zum Schnürsenkel gezeichnet sind. Auf den Doppelseiten muss es viel zu sehen geben. Das ist gut gemacht, allerdings bleibt kein Raum mehr, um die eigene Fantasie in Gang zu bringen. Hier geht die Handlung im Detailreichtum auf. Einer mit dem Fernsehen aufgewachsenen Generation kommt das entgegen. Interessanterweise findet sich die Idee der Castingshow, wie wir sie aus Germany's Next Topmodel kennen, auch schon in Ottfried Preußlers Buch. Dort wähnte sich die junge Absolventin ebenfalls vor den in die Jahre gekommenen Hexen irrtümlich für die nächste Runde qualifiziert.
In ihrer Freude entging es ihr ganz und gar, dass die Oberhexe von Mal zu Mal strenger fragte. Sie merkte auch nicht, dass die übrigen Hexen bedenklich und immer bedenklicher mit den Köpfen wackelten. Wie erschrak sie daher, als plötzlich die Oberhexe entrüstet ausrief: »Und sowas hätte ich morgen Nacht um ein Haar auf den Blocksberg gelassen. Pfui, Rattendreck, welch eine schlechte Hexe!«
Mit den ewigen Wahrheiten formulieren Klassiker die Substanz für gute Geschichten. Trotzdem illustrierten renommierte Künstlerinnen wie Franziska Biermann, Bernadette oder Ute Krause ihre eigenen Meisterwerke neu. Ein moderner Klassiker gelang der Berlinerin Ute Krause 1989 mit »Nora und der große Bär«. Die Geschichte erzählt von einem Mädchen, das sich nach jenem mythischen Tier sehnt, das die Jäger erlegen wollen. Die Geschichte altert nicht, weil sich in ihr die Metaphern für eine menschliche Urszene finden. Das Mädchen ist neugierig auf die Gefahr, die sich mit dem männlichen Ungeheuer verbindet. Vor Angst erstarrt, begegnet es dem Bären, der es jedoch nicht berührt, sondern ihm den Weg aus dem Wald zeigt. Das Buch demonstriert, wie verantwortungsvoll Erwachsene mit der unformulierten Sexualität von Kindern umgehen können und sollten. Deshalb geht das Mädchen auch gestärkt aus diesem Abenteuer hervor. Umso mehr stellt sich die Frage, warum Ute Krause dieses Bilderbuch neu bearbeiten musste.
Ich habe dieses Buch damals mit 27 geschrieben und illustriert das erste Mal. Man entwickelt sich weiter. Ich bin mittlerweile 61. Ich arbeite ganz anders und da kam dann bei mir der große Wunsch, dass ich sagte, also wir machen das ganze Buch neu. Und das hat sich auch sehr gelohnt. Man spürt immer die Hand, man spürt das Herz und man spürt die Seele des Illustrators in den gezeichneten Bildern, die vielleicht nicht ganz so perfekt sind. Aber ich glaube auch gerade dieser Imperfektionismus, der macht ja auch die Dinge lebendig.
Allerdings hat Ute Krause genau das gemacht. Bild für Bild ist sie dem Original gefolgt und präzisiert es. Die Farben sind nun kräftiger, die Gesichter expliziter und die Gegenstände detailreicher. Sicher zeichnet Ute Krause einen Wald heute eindrucksvoller als vor 40 Jahren. Aber bei der Restaurierung ist auch viel von der zauberhaften Unbestimmtheit des Originals verloren gegangen. Sie selbst sieht das anders.
Echt? Ich denke ja, viele Details und trotzdem eine grafische Ordnung. Das, finde ich, ist immer das Beste bei einer schönen Bildkomposition. Und Kinder sind ja sehr stark Augenmenschen. Wenn man Bücher mit Kindern anschaut, dann haben die ganz schnell sehr, sehr viel mehr entdeckt als auf die Erwachsenen, weil wir ja inzwischen die Wörter zwischen uns und den Dingen haben.
Kinder sehen genauer hin, weil sie stärker mit dem Bild verbunden sind. Gerade deshalb ist es wichtig, dass sich ihnen Vorstellungsräume eröffnen, in denen sie ihre eigenen Bilder entwickeln können. Viele Klassiker der Kinderliteratur stammen noch aus einer Zeit, in der Kinder mit weniger visuellen Reizen konfrontiert waren. Digitale Bilder haben die Bedürfnisse verändert. Deshalb ist es sinnvoll, neben den Ausgaben in moderner Optik auch die alten Ausgaben von Pippi Langstrumpf, der kleinen Hexe oder dem Räuber Hotzenplotz im Buchhandel verfügbar zu halten.
Meint Thomas Linden. Er sah sich Kinderbuchklassiker in alter und neuer Optik an. Ottfried Preußlers Die kleine Hexe und Michael Endes Tranquila Trampeltreu sind im Thienemann Verlag erschienen, Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf bei Oettinger. Nora und der große Bär von Ute Krause hat der Gerstenberg Verlag im Programm.